outside is free.
Herzlich willkommen zur 44. Folge von Outside is Free.
Wir treffen uns heute in einer etwas anderen Formation, in einem schönen Büro in Köln-Ehrenfeld, wo wir mit dem Oliver Elsenbach zusammensitzen. Ihr habt den Olli ja schon in der Folge vom Free Rides Festival in Aachen kennengelernt. Da haben wir uns mit ihm über seine Radsportsozialisation und seine Einschätzung zum Profiradsport unterhalten. Das wollen wir in den nächsten Monaten immer mal wieder ausbauen und fortsetzen mit ihm. Warum wollen wir das mit dem Olli aufnehmen? Olli ist natürlich der gute Launebär unter uns dreien, extrem gut vernetzt, kennt sich auch im Radsport extrem gut aus. Insofern eine ganz gute Konstellation. Und Olli, du bringst auch eine riesengroße Podcast-Expertise mit hier rein, oder?
Was heißt eine Podcast-Expertise?
Du bist doch der Podcast-Fan schlechthin, oder?
Ja, natürlich, aber ich bin dann eigentlich Rookie bei der ganzen Geschichte. Ja?
Gerald, wie werden wir denn diesen Temperamentbolzen hier bändigen unter uns?
Ich glaube, das müssen oder sollten wir gar nicht. Ich glaube, das ist der Grund, warum Olli mit an Bord ist und wir das Ganze, unsere Gespräche vielleicht auch mal ein bisschen entspannter gestalten. So, jetzt,
wir haben was. Die Lockerheit an der ganzen Geschichte.
Genau. Olli soll uns mal locker machen.
Ja. Also. Hat noch nie eine Folge von uns gehört, aber weiß, dass wir sonst unlocker sind. So ist es korrekt, Olli. Freut mich sehr. Ja, in unsere neue, junge Dreierrunde haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der ja, vielleicht einen kleinen Teil seines Erfolgs auch Olli zu verdanken hat. Dazu später dann mehr. Ich spreche von Ingo Engelhardt, dem Co-Gründer von Red Race. Falls ihr Red Race nicht kennt, das ist ein Eventveranstalter, eine große Community, die weltweit inzwischen erstklassige Radsportveranstaltungen organisiert. Und das Besondere daran, diese Veranstaltungen haben mit dem klassischen Radsport vielleicht gar nicht so richtig viel zu tun. Da werden wir uns heute drüber unterhalten. Herzlich willkommen, Ingo.
Hallo, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Genau, wir starten bei unserem Podcast immer mit den Shortcuts. Das sind kurze Fragen, würden wir dich bitten, auch möglichst kurz darauf zu antworten. Ingo, was war denn das geilste Radsport-Event in diesem Jahr? Du darfst deine eigenen Red Race-Events da nicht mit einbeziehen.
Das ist eine verdammt gute Frage.
Kannst du auch die Profirennen mit einbeziehen, wenn du magst?
Nee, ich sag, das ist so eine Underground-Reihe, so nenne ich das jetzt mal. Das ist eigentlich Quatsch, kann jeder mitfahren, der schnell genug ist. Ich sage jetzt mal die Speedfests in Hamburg. Das ist so eine Reihe, wo wir uns mal treffen mit Leuten, die Bock haben, ultra krass zu ballern. Man trifft sich an einem Punkt, ist ein Drop-Ride, wer rausfällt, ist raus. Der Schnitt ist am Anfang 50, 55, wenn man nur gerade am Deich fährt und dann am Ende kommen wir so mit 43 rein oder 44. Und von 50 Leuten bleiben immer so 7, 8, 9 über. Und das ist so nach Einladung und alle 1, 2, 3 Wochen vom Gruppetto Hamburg organisiert. Dazu einfach ein paar Shoutouts jetzt an die Jungs aus Hamburg, die hier wirklich auch eine geile Community neben uns aufgebaut haben. Und das Geballer ist wirklich super krank und macht mega viel Spaß.
Was war denn das spannendste Profirennen in diesem Jahr, was du gesehen hast?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht so viel Radsport gucke, weil ich finde, das ist unerträglich langweilig. Also da kann Gerald jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber
Auch nicht mehr. Ich gucke auch nicht mehr viel Radsport, muss ich gestehen.
Also wir haben bei Red Race, ich habe das gegründet und habe meine 11 besten Freunde angerufen und hab gefragt, habt ihr Bock mal geile Radsportveranstaltungen zu machen, weil irgendwie das, was im Fernsehen läuft, ist einfach unerträglich langweilig. Und Bahnradsport auf dem Fixie fahren ist eigentlich mega geil, weil du hast ja keine Bremsen. Ich meine, wie geil ist das bitte? Aber kein Mensch versteht Bahnradsport. Also wenn ich irgendwen von meinen Kumpels dahin mitgenommen habe und sage, komm, wir gucken uns das mal an, sagen die, wie langweilig ist das denn? Die fahren ja einfach nur im Kreis. Und dabei ist Trackbike-Fahren eigentlich mega krass. Deswegen haben wir das ja auch auf die Straße geholt und sozusagen aus der Bahn befreit.
Kommen wir gleich zu. Aber dir fällt kein Profirennen in diesem Jahr ein, was dir gefallen hat?
Also ich weiß nicht, welche Etappe das war, aber schon, wir gucken das. Die Zusammenfassung gucke ich schon. Ich habe auch viel mit Rick Zabel, eurem Büronachbarn, geredet über das Thema. Und wir denken eigentlich beides, außer der Zusammenfassung kannst du so eine flache Etappe 200 Kilometer bei der Tour wirklich nicht angucken. Ich finde, das ist so unfassbar langweilig. Das ist eigentlich nur ein Tourismusprogramm für Frankreich und nicht für ernstzunehmende Sportzuschauer. Allerdings muss man sagen, dass man eigentlich auch 90% von Fußball-Bundesliga auch nicht angucken kann, weil Freiburg gegen Augsburg gucken sich auch wirklich nur Verrückte an und das ist auch nicht zu ertragen.
Da gibt es ein gutes Zitat von einem Fußballkollegen von mir, der sagt, zu solchen Spielen, die könnten bei mir im Vorgarten spielen, da würde ich die Rollladen runtermachen.
Ne? Ja, das ist einfach so. Aber wir haben uns viel darüber unterhalten, ob es überhaupt eine Sportart gibt, die ganze Zeit mega geil ist, und die gibt es eigentlich auch nicht. Und dann sind wir bei Basketball gelandet, dass das eigentlich das Einzige ist, was richtig cool ist, was man so die ganze Zeit gucken kann. Aber da muss dann auch, also wie gesagt, es ist echt schwierig, eine Sportveranstaltung komplett zu gucken, wo es wirklich von A bis Z super spannend ist. Da musst du schon persönlich involviert sein, damit das halt mega geil ist. Jetzt denke ich irgendwie auch an so Ultra-Gravel-Rennen, die kannst du auch nicht verfolgen. Ne? Kein Mensch guckt 700 Kilometer. Ich weiß, du hast es gerade gesagt und ich will jetzt auch nicht überheblich klingen. Ich sage Leuten immer wieder, das Last Man Standing, was wir in Berlin machen, ist die geilste Sportveranstaltung der Welt. Das ist wirklich super, super krass. Du kommst in so einen Hinterhof rein, da ist dann so eine Kartbahn, da fahren aus aller Herren Länder Männer und Frauen gegeneinander, bis nur noch einer steht. Dann legen sich alle Runde 5 Leute auf die Fresse. Es geht nur darum, wer Letzter ist, nicht wer Erster ist, und die Zuschauer drehen komplett am Kabel. Das ist für mich immer noch die kurzweiligste Sportveranstaltung der Welt, aber gut, da bin ich auch persönlich involviert. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgewichen.
Gar kein Problem, kommen wir gleich nochmal zu.
Ich muss allerdings, ich kann nicht an mich halten, ich muss da in die Shortcuts reingrätschen. Ich freue mich super krass, Olli Elsenbach zu sehen, weil der ist der Grund, warum ich Fahrrad fahre. Der hat mir nämlich 2007, hat er mir ein Fahrrad gegeben, da kann er sich hundertprozentig überhaupt nicht dran erinnern. Da meinte er einfach so, hör mal auf mit dieser Scheißlauferei, ich gebe dir jetzt mal ein Fahrrad. Dann hat er mir ein Fahrrad gegeben, ein Rennrad. Dann hat er gesagt, ich so, was soll ich denn anziehen? Also zieh einfach irgendwas an. Puma, also Olli, freue ich mich super krass, dass ihr uns da zusammen gemacht habt. Und Gerald, dein Name ist mir natürlich ein Begriff. Allerdings habe ich in der Zeit wirklich gar nicht Radsport eigentlich geguckt. Ich soll dir aber von unserem besten Mechaniker der Welt, Mate, ausrichten, dass du 2013 die geilste Mailand-Sanremo-Austragung aller Zeiten gewonnen hast. Und alle im Shop waren ganz aufgeregt, dass ich mit dir rede. Also herzlichen Glückwunsch 9 Jahre später.
Danke. Ja, vielen Dank. Ja.
Ingo, wir machen mit den Shortcuts mal kurz weiter, okay?
Ich glaube, das wird übrigens der erste Podcast oder die erste Podcast-Folge, die wir quasi nach den Shortcuts schon beenden können heute.
Ach, nicht schon, alles gesagt. Ne? Alle Themen schon mal angerissen. Okay, unbequeme Frage. Ingo, wie viel Geld hast du in Red Race investiert?
Kann ich ganz genau sagen. Wir haben 250.000 Euro eingezahlt mit 11 Leuten und ich habe davon 26% eingezahlt. Das war unser Startkapital, was nach einem Jahr ungefähr dann direkt weg war. Und ich rechne jetzt nicht die Arbeits- und Lebenszeit, die ich seit 9 Jahren investiert habe, aber das zählt nicht, weil es macht saumäßig viel Spaß.
Was war oder was wäre der absolute musikalische Stimmungskiller bei einem eurer Events? Welcher Song?
Jegliche Schlagermusik.
The Final Countdown auch, ne?
Ja, das ist immer so mein... Ich hab ja erst Running-Events gemacht, dann habe ich Olli kennengelernt und hat gesagt, fahr mal Fahrrad. Und dann habe ich meine... Ich habe vorher Lauf-Events veranstaltet und erfunden. Und ich habe die mit dem Zweck gemacht, dass endlich nicht mehr bei irgendwelchen Sportveranstaltungen The Final Countdown gespielt wird, bevor es losgeht, weil das nicht zu ertragen ist.
Deshalb warst du auch für die Musik dann da zuständig beim Strongman Run.
Ja, also unter anderem, also ich habe zumindest den Leuten gesagt, was sie auflegen sollen, haben wir immer so Playlists gemacht und so. Und bis heute ziehen wir das durch, dass da die DJs instruiert sind, dass da nicht irgendwelche so bekackter Scheiß läuft.
Okay. Was ist typischerweise der schönste Moment bei euren Events für euch selbst?
Es gibt 1000 schöne Momente. Wir kommen ja gerade frisch aus Italien. Ich bin vor 2 Tagen erst zurückgekommen. Und für mich ist eigentlich immer der schönste Moment, wenn die Leute, und das passiert bei jedem Red Race, ich glaube, wir haben jetzt in 9 Jahren ungefähr 50 gemacht. Und nach jedem Event kommen Leute, egal aus welchem Land, auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, jetzt waren Kolumbianer wieder da und Italiener und was weiß ich, Spanier. Die kommen dann zu Jan und mir, weil wir natürlich so ein bisschen die Gesichter sind, und die sagen dann, das ist das Geilste, was sie jemals gemacht haben. Da gibt es bei jedem Red Race Leute, die sagen, das ist die beste Zeit meines Lebens, das ist das Geilste, was ich jemals auf dem Rad gemacht habe. Und dann sage ich immer, ich freue mich dann immer, und dann sage ich immer, tu mir einen Gefallen, guck mal da hinten, das sind die Jungs und Mädels, die unsere Freunde, die uns helfen, die Events aufzubauen, die Gitter schleppen und irgendwie so, die kriegen nie die Credits, geh da mal bitte hin. Und dann gucke ich immer so aus dem Augenwinkel, wie die dann so hingehen, denen so ein Bier kaufen und dann irgendwem so ein Bier geben und sagen, thank you so much, that was amazing, I loved it. Und dann strahlen die über alles. Und das finde ich halt so geil, das weiterzugeben. Das freut mich halt mehr, als wenn die zu uns kommen, weil am Ende, ich bin jetzt nicht mehr derjenige, der da alles organisiert. wir haben das so ein bisschen alles im Griff und wissen, was zu tun ist, aber wenn das dann weitergegeben wird, auch an unsere ganzen Leute, die das aufbauen, das sind ja immer so 50 Leute pro Event und immer noch Freunde, das sind nie Freelancer, sondern immer noch Freunde und Bekannte, die das mit uns machen, das ist dann so der schönste Moment eigentlich.
Was war der größte organisatorische Fail bei einem eurer Events?
Ein Rennen, was wir in Karlsruhe gemacht haben, das war so das dritte Red Race, zum gleichen Zeitpunkt, als dieser Classics stattfanden in Hamburg, also wo quasi dann niemand gekommen ist, da haben wir dann quasi ein Fixie-Rennen gemacht, wo 15 Leute gekommen sind. Also das war einfach ein großer Misserfolg und ein super krasses Learning, weil die Stadt Karlsruhe hat uns da den roten Teppich ausgerollt. Wir sollten auf so einen riesen Platz, der Messplatz in Karlsruhe, die Leute werden das kennen, die da herkommen, haben die gesagt, ihr könnt diesen ganzen Platz bespielen. Dann sind wir da hingekommen, dachten so, das ist ja ziemlich geil. Aber dann ist uns aufgefallen, du kannst noch so viel Platz haben, wenn die Location nicht geil ist und die nicht organisch schon was hergibt, dann kannst du die größte Halle der Welt haben, dann ist da einfach keine Atmosphäre. Also in einem leeren Fußballstadion zu spielen, ist einfach mega ätzend. Und deswegen sind so, weiß nicht, da kann Gerald jetzt wieder was erzählen, wobei man, er hat wahrscheinlich mehr Ärsche gesehen als Landschaft, weil du guckst dann ja auch immer nur auf den Arsch von deinem Vordermann und dann guckst du nicht, wie schön Frankreich ist oder wie schön Mailand ist oder Sanremo. Aber deswegen, Gerald, was ist der schönste Arsch im Profi-Zirkus gewesen?
Genau, das wäre die Shortcut-Frage an mich.
Ja, genau. Das ist so, kann er eher beantworten als alles andere. Und deswegen, da ist uns aufgefallen, it's all about the location, auch bei den Rennen, da muss eine Grundatmosphäre sein. Und der größte Fehler, den wir gemacht haben, ist, ein Event zu machen, wo quasi nichts steht und wo nur ein riesen leerer Platz ist. Da kannst du noch so viel hinbauen, da bräuchst du eine Trilliarde Euro, um da Atmosphäre reinzuzaubern.
Das war da auch ein großer Streitpunkt unter euch, hatte ich mal gelesen, ne? Dieser Karlsruhe.
Lustig, ja, das haben wir schon vorher mal gesagt, du bist gut informiert. Also in der Gruppe Freunden sind 11 Freunde und ein Mädel, Kiki, die Red Race gegründet haben, die da diese 250.000 Euro Startkapital eingezahlt haben, als ich gesagt habe, komm, lass doch mal ein Radrennen erfinden oder eine Serie. Da gab es natürlich super viele in den Gesellschaften, die 12 sind immer noch die gleichen, super viele Themen, wo man sich gestritten hat und welche Rennen man machen soll und welche man nicht machen soll. Und wir haben ein Rennen in Frankfurt gemacht, das wirst du auch kennen, Gerald. Ich glaube, wir haben gerade noch bei Wikipedia bei dir geguckt, das 1. Mai-Rennen rund um Eschborn, Frankfurt. Und da gibt es ja den Feldberg, den man da hochfährt, da haben wir so ein Bergzeitfahren gemacht und das war eigentlich unser erfolgreiches Rennen mit irgendwie 600, 700 Teilnehmern. Das haben wir dann aber eingestampft, weil ich gesagt habe auch, wir machen jetzt nächstes Jahr die Tour de France und dann haben alle gesagt, oh mein Gott, lass bloß nicht dieses Ding in Frankfurt einstampfen. Dann haben wir aber eigentlich in Italien ein viel besseres Bergfest erfunden, als wir dann vorher hatten und das hat immer so ein bisschen eine Zeit gedauert und manchmal hat der eine, manchmal der andere recht gehabt, aber so Reibereien in den Leuten, die es gegründet haben und dann andere Ideen haben, bleibt natürlich nicht aus.
Die letzte Shortcut-Frage, was war dein größter sportlicher Erfolg, ganz persönlich?
Der dritte bei den deutschen Meisterschaften im Tischtennis, als ich Schüler war.
Großartig.
Ja, cool. Damit hätten wir die Shortcuts auch schon hinter uns gebracht. Du hast es eingangs schon erwähnt, Olli ist eigentlich quasi, darf sich deinen Erfolg auch anheften, hat dich aufs Rad gesetzt.
Ausschließlich,
bitte. Ausschließlich.
Erfolg ist, würde ich sagen, relativ.
Ja, doch. Also hast ja schon was Gutes aus dem Boden gestampft und Olli hat dich erstmal aufs Rad gesetzt. Aber bist du einfach so bei dem in den Laden geschneit oder wie kam der Kontakt überhaupt zustande?
Ja, ich lass mal Olli fragen, ob der sich überhaupt daran erinnert, weil ich weiß das ganz genau.
Ich sag nur Blumenschrade, ne?
So, ganz genau.
Hast du noch Kontakt zu denen? Das war unseren gemeinsamen Freunde damals, ne?
Genau, wir kennen uns über gemeinsame Leverkusen-Fußball-Hooligans.
Ja, genau, so kann man sagen, ja, ja.
Die haben mich, obwohl ich Schalker bin, damals bei den Schalker Ultras war, haben die mich da nach Leverkusen mitgeschleppt. Ich musste mit denen in die Kurve gehen. Das war immer für mich mega unangenehm, weil ich diesen Verein natürlich überhaupt nicht kannte. Und dann musste ich da zu diesem Leverkusener Club mit diesen geisteskranken Hooligans gehen um Oliver rum.
Also ich war da nicht, ne? Das waren nur meine Bekannten. Ne? Ich hatte damit nichts zu tun. Ich war nie im Fußballstadion. Ja.
Ich weiß auch nicht. Und dann hat irgendeiner gesagt, du musst Elsenbach kennenlernen. Der ist komplett geisteskrank. Den musst du unbedingt kennenlernen. Der passt zu dir. Und wie ich jetzt bei denen da gelandet bin, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie haben wir gequatscht und hat Olli gesagt, du musst mal Radfahren. Hör auf mit der Lauferei.
Ja, du warst eine Zeit lang in Köln, glaube ich, beruflich für Brooks. Ne? Da hast du ja in Köln gewohnt. Und dann haben wir so den gleichen musikalischen Hintergrund mit Straight Edge, was ich auch immer noch betreibe. Also das ist so... Na, und dadurch kam halt so eine lockere Freundschaft in der Zeit, ne? Da war das schon lange her, aber es war so. Ja.
Das Geile ist, dass ich deinen Namen komplett vergessen habe. Und dann habe ich bei Erik Zabel im Podcast ja gesagt, hier so ein Typ. Und dann kam raus, dass du sogar ja bei Bobikes, wo ihr wahrscheinlich ja gerade sogar sitzt, das sieht so ähnlich aus wie dieser Laden, ne, sitzt ihr gerade?
Genau. Da sitzen wir gerade, genau. Ja,
Dass Rick gesagt hat, ja Moment mal, das ist der Elsenbach. Und ich so, ja klar, Olli Elsenbach. Und es ist absolut legendär, dich jetzt nach 15 Jahren wiederzusehen. Das ist absolut geil. Also ich wollte mich nochmal offiziell bedanken. Danke, dass du mich süchtig gemacht hast nach Radsport.
Ja, sehr schön.
Du meintest schon, pass auf, wir fahren jetzt ins Bergische Land. Dann weiß ich noch, sind wir ins Bergische Land gefahren, sind da rumgeradelt, Bergisch Gladbach und so. Und ich bin dann direkt die Woche danach, habe ich mir das Fahrrad, was du mir gegeben hast, noch eine Woche länger geliehen, obwohl ich es eigentlich direkt zurückgeben sollte und bin dann mit noch einem Bekloppteren gefahren. Und dann hat er mich nochmal da irgendwie 100 Kilometer durch die Eifel geschleppt und ich wusste gar nicht, was mir geschieht, war natürlich komplett Fratze, habe nichts gefressen und fand das aber so geil, dass ich quasi meine Laufschuhe an den Nagel gehängt habe und eigentlich seitdem nur noch Rad fahre.
Ja, also. Ja, da habe ich ja mal was Vernünftiges in die Wege geleitet, ne? Ja, ja, also ich habe aber auch jetzt Red Race, ich gucke ja nur, ich bin ja wirklich im Gegenteil zu dir nur Profi-Radsport. Ich habe vor 3 Monaten davon erfahren, dass du da einen Laden hast, dass du viel machst, dass du bekannt bist. Davor war mir das gar nicht bewusst. Ja? Und ich habe jeden Tag von 9 bis 1 mit Radsport zu tun, ja. Aber eine ganz andere Ausrichtung einfach. Von
ja.
Daher.
Ja, das ist, ich meine, das ist Wahnsinn. Das erfahren wir auch immer wieder, dass es halt einfach wahnsinnig viele Leute gibt, die uns nicht kennen oder die irgendwie durch Umwege dann doch auf Red Race kommen. Das sind wir uns gibt es seit jetzt nächstes Jahr seit 10 Jahren. Aber es ist natürlich viel auch aus der Fixie-Szene, gerade die ersten Jahre. Ihr hattet ja auch Janine im Podcast, das habe ich mir die Folge habe ich mir mal angehört. Das heißt, also, es gibt durchaus Möglichkeiten, dass man jahrelang aneinander vorbeiläuft, ist ja klar. Und jetzt war ich ja sogar schon bei Bobox, ich war sogar schon in deinem Büro und habe mir das angeguckt, was du da machst, hab ein paar Sachen geklaut, mal gucken, ob das noch...
Waren fehlen nämlich ein paar Sachen, klar, Trikots, 3 10-Euro-Scheine, wann warst du denn da?
Ja. Boah, weiß nicht, 2-3 Monate, weil meine Freundin ist in Bergisch Gladbach geboren und...
Ich auch, Junge, das ist ja wirklich wie eine Blutsbruderschaft.
Die ist wirklich fast so. Wir können eine Familie sein, ohne dass wir uns 15 Jahre gesehen haben. Danke, dass du mir endlich meinen Vater wieder und Bruder und Sohn gleichzeitig vorgestellt hast.
Ja. Aber wenn ihr so parallel aneinander vorbeigelebt habt, obwohl ihr beide ja eigentlich mit dem Radsport zu tun habt, müsstest du ja sagen, Ingo, Ziel erreicht. Weil ihr wolltet ja eigentlich was ganz anderes machen. Ihr wolltet ja weg von dem klassischen Radsport. Wenn jemand, so ein Szene-Nerd wie Olli, das nicht mitbekommt, dann müsstet ihr euch das ja eigentlich auf die Fahne schreiben.
Haben wir irgendwas falsch gemacht anscheinend.
Nee, richtig gemacht, meine ich eben. Weil ihr wolltet ja weg von dem klassischen Radsport.
Ja, ich meine, da bist du jetzt noch eher dran, Gerald, weil du bist ja wahrscheinlich durch diesen klassischen BDR- und Juniorenweg gegangen, wie man das so macht.
Ich habe versucht, mich dem zu entziehen, aber es ist mir nie ganz gelungen, ja.
Wir mit Red Race kommen ja gar nicht aus dieser Ecke, sondern wir kommen vom Skateboarden, wir haben einen Surfer, wir haben einen ehemaligen Basketballprofi, wir haben Musiker, wir haben irgendwie... von Jurist über Gastronom, alles in unserer Gang drin, die ich da damals gefragt habe, ob die Bock haben, irgendwie jetzt auf einmal was mit dem Fahrrad zu machen. Und das Einzige, was uns geeint hat, ist, dass wir alle eine Connection zu Münster haben, da geboren sind. Und wenn man in Münster wohnt, dann hat man Skateboard und DNA im Blut. Also das ist einfach so. Und dadurch sind wir überhaupt, dann kennen wir uns über unsere alte Münsteraner Studienzeit oder Schülerzeit noch so und Kindeszeit und über Skateboard eigentlich eher als übers Fahrrad. Und am Anfang, als wir Red Race gegründet haben, hat der bekackte BDR unsere ganzen Fahrer, die sich bei uns angemeldet haben, mit Strafen versehen. Ja, da hast du dich angemeldet und dann hat der BDR gesagt, du hast deine Lizenz, du kannst jetzt nicht einfach bei Red Race starten, dann bist du bei uns jetzt gesperrt. Und dann sind wir so auf die Barrikaden gegangen, dass wir uns mit denen so angelegt haben, dass so nach 1, 2, 3 Jahren diese Strafen halt dann da rausgenommen wurden, wenn du als Lizenzfahrer bei Spaßrennen mitmachst, weil nichts anderes ist ja bei uns. Und ich habe jetzt gerade noch dein Mailand Sanremo 2013 Erfolg mir kurz angeguckt, wie du Cancellara da geschlagen hast. Und Cancellara stand ja bei uns auch an der Startlinie beim Red Race, weil der mal so für, ich glaube, Sky oder Eurosport hat er so Sportevents probiert, da war er auch bei uns. Der ist nach der ersten Runde rausgeflogen, weil der kann natürlich nur Zeit fahren, der kann ja keine einzige Kurve fahren und ist beim Last Man Standing nach einer Runde weg gewesen und dann hat er Zeit gehabt zu moderieren. Die Leute, die bei uns starten, das sind wirklich, also von wirklich Fabian Cancellara über Kuriere aus Brasilien, über Lizenzsportler, über Leute wie du und ich, die einfach Bock haben, Fahrrad zu fahren, die stehen halt bei uns an der Startlinie. Und über den BDR, weiß ich nicht, kann ich mich eigentlich nur kaputt lachen, weil die versuchen seit 10 Jahren da irgendwie junge, freshe Konzepte zu machen. Und das beste Beispiel ist halt beim Grand Départ in Düsseldorf 2017 haben die uns gefragt, ob wir da ein Rennen machen. Dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Wir waren 2015 schon beim Grand Départ in Rotterdam, haben dann Red Race gemacht, ein Red Race Crit, das war super geil. Dann haben die gesagt, komm, das könnt ihr auch bei uns in Düsseldorf machen. Und dann haben wir gefragt, gibt es ein bisschen Zuschuss irgendwie, damit wir zu euch fahren können, so wie früher, als wir Punkrocker waren und zu den Konzerten gefahren sind für 100 Mark Spritgeld, das Konzert gespielt haben, aus Hauptsache, wir können uns die Karre von unseren Eltern leihen. Und dann haben die gesagt, nee, Geld können wir euch eigentlich nicht geben. Dann haben wir gesagt, ja, okay, sorry Leute, wie soll das denn gehen? Und dann haben wir eine Woche später erfahren, dass die ein Petit Départ gemacht haben, wo es ein Budget gab von 250.000 Euro. Und das lag dann daran, dass die Kinder um Kreis geschickt haben. Und dann haben sie uns noch angerufen, ob wir noch irgendwie zusehen können, dass da ein paar unter 14-Jährige starten. Wieso, was habt ihr denn mit der Viertelmillion gemacht? Und da kann man sich ungefähr ausrechnen, wo Geld beim BDR hingeht und was für eine Scheiße die auf die Beine stellen. Also die kriegen seit 10 Jahren oder seit 20, 30 Jahren nicht hin, Radsport attraktiv zu machen, den Leuten wie uns zu helfen, Straßen zu sperren. Deswegen sterben ja auch alle klassischen Rennen. Du bist ja mitten in dieser Phase drin gewesen.
Da muss ich dir tatsächlich zustimmen, ja. Also wenn selbst ihr als ehemalige Punkrocker, Skater euch nicht den Fängen des BDR entziehen könnt.
Haben wir ja gemacht und haben von Anfang an gesagt, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Aber du kennst ja noch diese ganz alten und Olli auch diese alten Oldschool-Rennen. Ich glaube, in Oberhausen, da gab es ja immer was, wo man viel Geld gewinnen konnte. Dann diese ganzen Nachtour-Kriterien, die ganzen Oldschool-Rennen. Ich stand hier im Wald im Winter in Hamburg beim Stevens Cyclocross Cup und da steht so ein alter Opa, der ist 85 und dann rede ich so mit dem. Ich so, und wie findest du das hier? Er so, ja, oh, voll geil. Früher standen hier 400 Leute. Ich so, ja, jetzt heute bist du alleine, was? Ja, ja, klar. Also da kommt halt auch keiner mehr.
Das hat natürlich ein paar andere Hintergründe auch, ne? Muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht nur, dass das Radsport irgendwie langweilig geworden ist und die Rennen, Da würde ich dir in dem Punkt wahrscheinlich widersprechen, die haben irgendwo ihre Berechtigung, ne? Also Sport an sich und irgendwie Nachwuchsrennen in der Form stattfinden zu lassen, finde ich, hat auch irgendwo was Gutes. Ne? Das sollte man jetzt nicht komplett verkennen.
Das habe ich nicht gesagt. Das sehe ich ganz genauso. Das muss so sein. Und auch der ganze Nachwuchsförderung, die Vereine, das ist alles super geil. Nur, was sie halt machen, ist Veranstaltern, Privatveranstaltern. Und da gibt es zahlreiche von super geile Kriterien. Jetzt gerade am Wochenende war in Dresden This is not Brooklyn Crit. Da fahren die auf dem Parkhausdach und fahren ein Kriterium mit Fixgear. Also es gibt richtig viele geile Sachen. Aber wir haben einmal in unserem Leben versucht, in Hamburg eine Straße zu sperren, eine Einbahnstraße im Hafen am Samstag, wo kein Mensch ist. Da mussten wir für einen Hubschrauberlandeplatz sorgen. Wir mussten das abgittern. Wir mussten fünfmal bei der Bezirksversammlung vorsprechen. Und ich habe mir gedacht, wie soll denn irgendjemand was ein Fahrradrennen auf der Straße organisieren, was durch die Stadt geht? Das ist komplett benebelt, dass da nicht der BDR auch da mithilft für Veranstalter, weil so werden alle Traditionsveranstaltungen sterben. Das geht gar nicht anders.
Ja, vielleicht kommen wir gleich nochmal so zu den Unterschieden und was ihr macht, wie klassische Radrennen ablaufen. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz über Red Race generell reden. Also wenn du jetzt nicht gerade in der Leverkusener Ultrakurve stehst, hast du ja eigentlich mal einen anderen Job gehabt, ne? Kommst, soweit ich das weiß, aus dem Marketing, hast für Jung van Matt gearbeitet, große Kunden betreut. Wie viel von deinem Job konntest du da mitnehmen oder wie viel Marketing steckt in Red Race?
Ach, in Red Race entsteckt das drin, was in jedem von uns Gründern und von denen, die bei uns arbeiten, wir haben mittlerweile 30 Mitarbeiter, die fest oder als Aushilfen oder als Teilzeit regelmäßig zu uns kommen. Das sind 30 Leute, die DNA ausmachen und dann die Leute, die jetzt, ich rede jetzt von letzter Woche von der Tour de France, die wir organisieren in Italien, da sind 45 Leute Crew. Das ist so eine DNA, die dann auch direkt immer rüberspringt auf die Fahrer und Innen, die da mitfahren. Das heißt, es steckt so viel Red Race natürlich am Ende dann auch von mir drin, was ich da reinstecke und ich habe sau viel da reingesteckt und jetzt bald 10 Jahre meines Lebens, also bald ein Viertel meines Lebens steckt da drin und ich glaube, das merken auch alle Leute, die bei uns mitmachen, mitfahren, weil letztendlich kann sich ja jeder anmelden. Das gibt ja keine Beschränkungen oder so, das muss ja einfach nur anmelden, Startgeld bezahlen, dann bist du dabei. Wir haben eigentlich immer versucht, was anders zu machen als andere Radrennen. Damit waren wir da vor 10 Jahren so die Ersten. Jetzt haben uns das viele nachgemacht. Das ist aber auch cool, weil man wird dann ja auch dadurch immer herausgefordert. Und mein Werdegang oder was ich bin, also ich kenne meinen Dad nicht, deswegen weiß ich nicht, welche Einflüsse ich von meinem Dad habe. Meine Mutter ist auf jeden Fall ein bisschen bescheuert und so eine verrückte Hundefrau. Deswegen mit der habe ich nicht mehr so viel zu tun. Die wird das hier auch nie hören und wir haben uns auch ausgesprochen. Aber ich vermute und mein Bruder auch, ich habe einen Zwillingsbruder, dass wir eigentlich Unternehmer sind Und das steckt auch in Redress, dass wir vor allen Dingen immer Sachen machen. Und Jan und ich als zwei Geschäftsführer, ich bin immer so der Impulsive und ich sage immer, lass einfach jetzt machen. Und Jan ist immer so der, das ist der ehemalige Basketballprofi, der 10, 15 Jahre Basketballpro war. Der, in dem ist eher so eine Überlegtheit drin und eine Besonnenheit und das kommt dann zusammen. Deswegen ergänzen wir uns gut und die Einflüsse von uns beiden merkt man natürlich. Und ich, klar, mache Marketing und Kommunikation auch bei Red Race und das macht mir auch super viel Spaß. Deswegen schickt er mich auch mal vor, wenn es um solche Termine wie mit euch geht, weil der will eigentlich gar nicht so im Vordergrund stehen. Und ich quassel einfach auch natürlich auch Leute voll. Ich gucke gerade Olli an, der kennt das ja auch, kann das ja auch ganz gut. Es steckt wirklich das von mir auch drin, was ich gerne mache und das ist kommunizieren und über ein Thema erzählen und das weiter nach vorne bringen, was mir saumäßig Spaß macht und das ist nach wie vor Radfahren. Also am liebsten wäre ich jetzt draußen, hier ist gerade das Wetter, würde ich am liebsten direkt wieder ballern gehen und nicht mit euch quatschen. Nein, Quatsch, ist schon, ne? Aber so vom Prinzip, ja.
Wie kommt denn so eine Idee zustande? Ich meine, du hast irgendwie gesagt, eine 250.000 Euro auf den Tisch gelegt, 12 Mann mit in eine Runde gebracht. Wie darf man sich das vorstellen? Sitzt man da abends beim Bier zusammen und denkt sich so, jo, machen wir, ich habe eh noch ein bisschen Geld auf dem Konto oder wie funktioniert das?
Also ehrlicherweise, ich meine, das kennt ihr alle und auch die das hören wahrscheinlich auch. Das ist genau so. Wir saßen in Münster im Gasolin zusammen. Das ist eine Kneipe in Münster, die einem von unseren Gründern gehört. Und haben da gesessen und ich habe gesagt, Leute, es gibt neuartige Rennen in Amerika, die müsst ihr euch angucken. Eins davon war das Wolfpack Hustle, das ist eine Gang aus Los Angeles. Die haben immer um 4 Uhr morgens den Los Angeles Marathon gecrashed. Gibt es auch noch Videos bei YouTube. Die sind einfach um 4 Uhr morgens, als die Strecke von LA Running Marathon abgesperrt war, einfach dahin gegangen. Am Ende waren das 4.000 Leute und sind das einfach als illegales Rennen gefahren. Mit Fixies, mit Rennrädern und sind das einfach mit einem 50er Schnitt durch Los Angeles gefahren. Und da habe ich mir gedacht, krass, ich habe doch gute Kontakte im Laufsport, das müssen wir unbedingt in Europa machen. Und ich habe dann gleichzeitig kam die Red Hook Crit Serie, das hat euch Janine ja schon erzählt, ich habe den Podcast gehört, die ist da ja auch mitgefahren. Also das waren dann Rennen in New York, Mailand, Barcelona und London, wo einfach die Crit-Szene kennst du vielleicht, Gerald, in Amerika ist ja riesig. Also das ist ja ein eigenes Sportart, hätte ich fast gesagt. Und letztendlich hat der eigentlich nur den Leuten die Bremse weggenommen und gesagt, wir machen das jetzt ohne Bremse. Und die Rennen habe ich meinen Jungs gezeigt und Mädels und habe gesagt, Leute, ich mache jetzt nicht mehr Laufsport, scheiß auf den Strongman-Run, was ich da gemacht habe. Das sind zwar mittlerweile 15.000 Leute am Nürburgring, das gibt auch gutes Geld. Mir ist das scheißegal, ich habe da nicht mal mein Herz. Ich bin kein Läufer mehr, da hat mir ein Typ ein Fahrrad gegeben, wir müssen unbedingt jetzt Fahrrad fahren, ihr glaubt nicht, wie geil das ist. So war das. Und dann sind wir zu Judge gefahren, nach Berlin, zu einer super geilen Hardcore-Band.
Mike Judge.
Ja, genau. Und haben wir auf dem Weg dahin uns einen Namen überlegt. Dann waren wir super schnell bei Red, wegen Radical, Red, it's Red. Dann haben wir so eine Speiche gezeichnet, haben in die Speiche Red Race reingeschrieben. Und dann als wir zurückgekommen sind am nächsten Tag, haben wir bei Facebook die Seite gegründet. Dann könnt ihr noch gucken, wer Lust hat, Facebook durchzuspielen. Ganz oben steht irgendwie 26. Oktober 2013. Ich habe gerade nochmal geguckt, haben wir die Seite geguckt und haben wir Instagram aufgemacht und dann ging es los. Und dann gab es direkt einen riesen Aufschrei, weil wir das so ein bisschen geheim gehalten haben, wer wir sind und was wir machen. Und dann die ganze Fixie-Szene und dann die Radsport-Szene. Und dann wird das super schnell, super groß. Und mittlerweile sind wir eigentlich so der größte unabhängige, also wie soll ich das nennen? Jetzt nicht Radsport-Veranstalter, aber Veranstalter für alternative Rad-Events, Cycling-Events, ja.
Also Mike Judge und ich haben dich beeinflusst, richtig?
Ja, kann man sagen, ja.
Ja. War das Hippie Mike Judge oder war es Hardcore Mike Judge?
Nee, nicht der von Beavis and Butthead, sondern der Hardcore Mike Judge.
Ja, der ist ja nachher zu Hippie-Musik übergewandert, ne?
Ja, genau, dann war er, jetzt ist er aber wieder zurück. Jetzt.
Ja, okay, dann ist gut, ja. Ja.
Olli ist gerade ganz nervös hin und her gerutscht auf seinem Sitz hier, als er Mike Judge gehört hat.
Ja, Olli und ich teilen die gleiche Musikvergangenheit. Da kommt ja auch dieses Do-it-yourself. Also da sagen wir immer, also wenn du es nicht machst, dann macht es keiner. Deswegen machen wir es einfach selber und wenn möglich auch noch irgendwie besser. Und das gut, Olli hat einen Sohlenhandel aufgemacht und eine Fahrradvermessung und ich mache halt Rennen. Und wir sagen immer, ich mache eigentlich genau das Gleiche, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Wir machen keine Hardcore-Shirts mehr, wir machen Cycling-Jerseys, wir machen keine Konzerte mehr, wir machen Last Man Standing, wir machen keinen Moshpit mehr, wir machen ein Rennen, wo sich die gegenseitig raushauen. Wir machen keine CDs und Platten mehr, sondern wir verkaufen Bikes. Also wir machen eigentlich noch genau das Gleiche, was wir als 15-Jährige gemacht haben.
Eure ersten Ausfahrten, die gingen ja nicht so ganz glatt über die Bühne, ne? da war ja irgendwie, weiß nicht, illegale Treffen, wo dann ab und zu auch mal die Polizei vorbeigeschneit ist. Hat das auch so ein bisschen was von der Punkrock-Szene, sich dagegen auflehnen? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, da ging es eigentlich immer nur um die Geschichten ohne Bremsen. Und ganz ehrlich, ich bin letzte Woche hier in Hamburg noch den Bullen weggefahren, weil wir fahren halt irgendwie hier Fixie und in Hamburg und Berlin sind die ja mega unentspannt. Und mittlerweile ist das so ein Sport, da kommen die irgendwie, halten uns an und dann steigst du aufs Rad, fährst einfach andersrum weg. Die brauchen eine halbe Minute, bis sie das Rad gewechselt haben, also gedreht haben, dann bist du schon weg. Und das nervt einfach saumäßig, weil die Leute, die, es gibt halt tausendmal schlimmere Leute und die Fixie-Dudes sind eigentlich nie die Unfälle bauen. Und in Berlin nehmen die das Rad ja dann wirklich direkt weg und in Hamburg musst du es vorstellen. Da ist es nicht ganz so schlimm und bei den Ausfahrten ist es eigentlich ähnlich gewesen, aber wir sagen eigentlich immer, wenn die mit uns mit den Bahnrädern anhalten, also mit den richtig aufgemotzten Bahnrädern, jetzt nicht unseren Stadtfixis, sondern wir haben da so Dinger von Canyon, die gibt es nur 25 Mal, die hat Canyon uns dahingestellt, damit wir da auch irgendwie auf dem Canyon Trackbike fahren können, dann sagen wir eigentlich immer, wir sind nach Stellingen unterwegs, wir wollen auf die Bahn, dann haben wir natürlich auch unser komplettes Outfit, Einteiler und so weiter und dann sagen die immer, ja okay, aber manchmal muss halt wegfahren und so war es halt auch bei den ersten Treffen und Ausfahrten, die wir gemacht haben. Das können wir aber mittlerweile mit Red Race auch gar nicht mehr machen, weil wenn wir jetzt gesagt haben, oder jetzt sagen wir, wir machen eine Ausfahrt, da stehen da 300 Leute, da hat auch keiner Bock, so einen großen Group-Ride zu machen. Aber in Hamburg zum Beispiel gibt es halt Gruppetto Hamburg, die machen super geile Ausfahrten für Jungs, Mädels, Anfänger, Fortgeschrittene. Ja, das gibt es auch in vielen anderen Städten. Bei euch im Büro, der Raw Cycling Club, die machen das bei euch im Hinterhof ja auch.
Also aus dieser Philosophie heraus ist ja quasi ein Kanon an Events entstanden, die anbietet. Vielleicht kannst du da mal so einen Überblick geben. Also es gibt nach wie vor diese Fixie-Rennen, die ihr auf Kartbahnen veranstaltet. Ihr habt ein Reiseformat, Tour de France, ins Leben gerufen. Ihr habt eine eigene Messe, wenn ich es richtig sehe, in Berlin, die Kollektiv. Ihr habt einen eigenen Fahrradladen. Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben, was ihr alles so macht.
Ja, also ganz kurz gesagt, wir wollten eigentlich die ganze Zeit immer, ich meine, auch wieder Gerald als Beispiel und Olli als Verfolger vom Profiradsport, weil Olli, wann hast du das letzte Profirennen live gesehen?
Ich bin oft dabei, weil ich da arbeite. Also ich bin schon sehr affin, was Profiradsport angeht. Ne? Das ist das Einzige, was ich mir antue. Ja, ich kenne halt die Fahrer, gucke denn mit und ich finde es halt super spannend. Das ist für mich eine ganz andere Welt.
Ja, du bist halt auch persönlich involviert, weil du halt wirklich da arbeitest und die Fahrer halt kennst. Was ich eher meine ist, vielleicht habe ich da Gerald auch mal gesehen, beim Münsterland-Giro, ich komme halt aus Münster, bin ich halt da hingegangen mit meinen Jungs, wir waren irgendwie mit dem Skateboard unterwegs, was ist heute, warum ist die Stadt gesperrt, es ist ein Fahrradrennen, dann sind wir irgendwie, das war 2001, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, sind wir mit dem Skateboard dahin gerollt und haben uns das angeguckt und dann standen wir da so, jetzt ist hier Sportveranstaltung, dann warten wir da eine halbe Stunde und dann irgendwann kommt das Profifeld, dann war das Thema erledigt, wieso, das ist jetzt Radsport, wie langweilig ist das denn, komm, lass mal wieder abhauen. Und dann war ich nochmal bei der Tour de France, da war es dann ein bisschen anders, weil da steht man am Berg, wartet, da kommt diese Karawane, das ist irgendwie die Karawane, da merkt man, das ist ein ganz anderes, das ist eine Kultur und das Warten an sich ist Teil des Events, aber jetzt einfach beim Straßenrennen stehen und warten, bis das Peloton vorbeifährt, ich glaube, das ist für 10 Sekunden interessant und spannend, aber dann ist es ja erledigt, das Thema. Und wir haben halt eigentlich gesagt, wenn wir was machen und wenn wir Radrennen machen, dann muss es so geil sein, dass es vor allen Dingen für den Zuschauer geil ist und der Fahrer oder die Fahrerin, die mitfährt, die muss das Gefühl haben, dass sie Wien oder eher wie ein Profi behandelt wird. Und wir wollten das Erlebnis, was Gerald bei der Tour de France hat, für alle von unseren Leuten, die bei uns mitfahren, halt auch schaffen. Deswegen eine Arena, eine Kartbahn, wo du alles überblicken kannst, wo 8 Leute gleichzeitig in einem Heat starten, also wie so ein Tennisturnier, wo es einen Turnierbaum gibt, der irgendwie live auf die Wand übertragen wird, wo dann Gerald gegen 7 andere Verrückte fährt und nur die ersten 4 kommen weiter, bis es am Ende von 128 Fahrern nur noch 8 ins Finale schaffen und die fahren so lange, nach jeder Runde fliegt der Letzte raus, bis nur noch einer steht und du hast 7 Stunden, also ihr seid alle eingeladen, ich gebe euch Bier, bis ihr kotzt und dann könnt ihr euch da das mal angucken. Das ist halt wirklich, alle Leute, die es gesehen haben, haben gesagt, das ist halt was ganz anderes und so haben wir Radsport noch nie empfunden und die Tour de France zum Beispiel, weil wir von Anfang gesagt haben, wir wollen nicht nur Events für Trackbikes oder für Fixies machen, wir haben von Anfang an immer Formate auch für Roadies und für Rennrad gehabt, weil da hat Olli mich draufgesetzt, da komme ich ja her und nicht vom Fixie-Sport oder so oder vom Trackbike, sondern vom Rennrad klassisch oder dann vom Triathlon. Und die Tour de France war einfach wirklich, dass wir mit Freunden losgezogen sind. Einer hat den Camper gefahren, dann war einer Mechaniker und ist dann gefahren, hat den Materialsupport gemacht. Und wir sind jeden Tag eine eigene Etappe gefahren und mit einem Etappensieg und so, wie man es halt von Geralds Pro-Rennen kennt. Das haben wir 10-mal hintereinander gemacht und so haben wir dann nicht nur irgendwie Frankreich, Spanien, Italien, Island, was ich, wir waren in 1000 Ländern und haben das da für uns gemacht, sodass wir gesagt haben, das, was wir hier mit 10 Leuten machen, das wollen wir auch anderen ermöglichen und haben dann einfach gesagt, komm, wir machen die Tour de France, das kostet jetzt irgendwie 1000 Euro, melde dich an und dann kannst du das Erlebnis, was Gerald hatte, was wir hatten dann mit unseren Kumpels, mit Materialsupport, mit Motorrad, was dir irgendwie Fotos von dir macht, was irgendwie eine Zeitnahme hat und so, das können wir dir alles letztendlich auch erlebbar machen. Und wir hatten jetzt so 400, 500 Leute, nehmen wir da immer mit, haben das ja auch schon in Kolumbien gemacht und könnten das theoretisch in jedem Land der Welt machen, weil das Konzept im Prinzip steht, aber in Italien haben wir da einfach so eine Heimat gefunden und die Leute, die jetzt da mitgemacht haben, müssen da Leute fragen, für die sagen halt wirklich dann auch immer, das war mit die geilste Zeit, die ich in meinem Leben hatte, ne? Weil du 4 Tage, jeden Tag ein anderes Hotel, jeden Tag wie so ein Profi, wirst du da chauffiert, wenn dein Rad kaputt ist, kommt einer, macht direkt heile, bringt dich zum Checkpoint. Das sind halt Erlebnisse, die hast du nicht so im normalen Leben und das versuchen wir den Leuten irgendwie zu geben.
Ihr macht ja diese Events jetzt, du hast es gesagt, seit fast 10 Jahren. Nächstes Jahr habt ihr euer 10-Jähriges. Was war denn das wichtigste Learning aus diesen 10 Jahren?
Eigentlich, dass wir die Rennen so machen müssen, dass es für die Fahrer super geil ist, nicht für uns. Also, dass wir es uns nie einfach machen als Veranstalter. Dass wir nie irgendwie denken, ah, jetzt haben wir es geschafft und jetzt müssen wir nicht mehr irgendwie Gas geben, sondern dass wir die Rennen so geil machen, dass es für den Fahrer und den Zuschauer mega cool ist und dann ist alles andere egal und alles andere kommt von selbst. Also das Last Man Standing wird ja mittlerweile von Eurosport und GCN übertragen. Das Fixed 42 in Berlin auch, das ist ja so das klassischste Format. 42 Kilometer abgesperrte Straße beim Velocity Berlin und die haben dann schnelleren Schnitt als die Profis, die dann da mitfahren. Also das sind so Formate, die dann auch im Fernsehen übertragen werden und das haben wir jetzt nicht forciert und fürs Fernsehen geschrieben, sondern die kamen auf uns zu und haben gesagt, das ist eigentlich total geil. Das Last Man Standing ist so mega TV-kompatibel. Das würden wir gerne übertragen. Also das Learning ist, macht's für den Fahrer und den Zuschauer geil und dann kommt der Rest eigentlich von selber.
Du hast eben schon unsere Folge mit der Janine angesprochen, Yancy Ray, da ging es ja um das Thema Fixed Gear und die hat durchaus ja auch kritische Töne gefunden und hat zumindest gesagt, dass diese Fixed Gear-Szene so ein bisschen in der Krise ist und dass dann eine Verlagerung stattfindet in Richtung Gravel. Wie siehst du das? Siehst du da auch so eine Umorientierung?
Ja, also im Prinzip ist es so, aber das ist auch alles so Jugendkultur und Sportkultur an sich. Das haben wir im Skateboarding auch immer schon gesehen. Da gab es auch immer wirklich so Wellenbewegungen und dann gab es mal viele und mal wenige Fahrer, egal ob das Skateboard, Basketball oder letztendlich Fixie oder Fahrradfahren ist. Und ja, super viele gehen jetzt in Gravel, weil da gibt es auch sau viele Rennen. Wir fahren jetzt am Wochenende noch ein Event in Kiel. Da müssen die halt keine Straßen sperren. Das ist halt saugeil. Die sagen einfach, die geben eine Komoot-Route im Wald und sagen, jetzt ist hier 100 Kilometer im Wald Gravel-Rennen. Das ist denen da scheißegal, wenn ein Fußgänger kommt. Da keine Straße sperren, du hast keine roten Ampeln und nichts. Das heißt, für so private Veranstalter ist das tausendmal einfacher als ein Rennen auf dem Parkhausdach oder in der Kartbahn oder was weiß ich wo zu organisieren, weil am Ende musst du den Leuten nur eine Strecke geben. Und natürlich orientiert sich das dahin, weil im Gegensatz zum Bahnrad gibt es quasi, wo es ja keine Industrie gibt. Also es gibt quasi nur Underground-Brands, die Fixies rausbringen. Natürlich gibt es so einen Schrott wie Fixie Inc. und so einen Müll, aber es gibt beim Gravel-Biken gibt es natürlich eine Riesenindustrie, die das auch noch dann supportet. Ja? Und die leben natürlich auch von diesen ganzen geilen Rennen, die letztendlich super easy zu machen sind.
Okay, also es findet eine Umorientierung statt, auch bei euch? Also werdet ihr auch stärker auf diesen Zug aufspringen?
Also wir haben ja ein Gravel- und Bikepacking-Event, das heißt Red Race 96 Hours. Da hast du 96 Stunden von Stadt A nach Stadt B zu fahren. Dieses Jahr war es von Ljubljana nach Innsbruck mit 10.000 Höhenmetern, hast du 4 Tage Zeit. Du kannst es in one go fahren und du kannst dir 4 Tage Zeit lassen. Das werden wir aber nicht ausweiten, sondern wir wollen nächstes Jahr, haben schon immer jedes Jahr eine neue Strecke. Davor war es Dijon-Koblenz, jetzt war es Ljubljana-Innsbruck. Nächstes Jahr haben wir ein neues Land, eine neue Gegend im Begriff. Aber wir sind immer damit gut gefahren, dass wir eigentlich bei Red Race das gemacht haben, was wir mega cool finden. Und dann gehen wir davon aus, dass es auch genug andere Idioten gibt, die das auch gut finden werden und die das irgendwie mitziehen, wie wir das machen. Und das wird nach wie vor die Tour de France sein. Das werden die Fixie-Rennen sein, das wird ein Gravel-Rennen sein. Und dann sind wir eigentlich auch schon relativ ausgelastet. Weil unser Universum, das hast du ja gerade kurz angesprochen, mittlerweile sind wir ja die einzigen, die Canyon-Bikes verkaufen weltweit, weil Canyon gesagt hat, die Nachfrage bei euch ist so riesig, macht doch einfach mal einen Laden auf. Und die sind ja von Tesla und Apple-Gründern auch gekauft worden und die sehen in uns natürlich jetzt auch so ein bisschen den ersten Apple-Shop, den ersten Canyon-Shop, und dann stehen wir so ein bisschen unter dem Brennglas und probieren das schon mal aus, wie das so funktioniert. Funktioniert saugeil, und haben ein Magazin, haben eine eigene Messe gegründet und haben so viele Sachen, die wir noch so, und haben noch selber, fahren selber viel Fahrrad, haben zwischendurch noch ein paar Familien mit richtigen Kindern und nicht mit Rädern gegründet. Also wir sind gut ausgelastet und wir sind eigentlich froh darum, dass wir das, was wir jetzt haben, weiter ausbauen können. Da werden wir jetzt nicht irgendeinen Trend hinterherlaufen und nur noch Gravel-Rennen machen.
Das ist ja ganz interessant. In dieser Gravel-Szene tut sich ja gerade viel. Die kommt ja aus dem Indie-Bereich. Also bei den Gravel-Events gab es ja viele Leute, die das einfach so for Goodwill gemacht haben, ohne da irgendwie Geld mit verdienen zu wollen. Und jetzt findet gerade so eine Umarmung statt, auch durch die UCI, die ja eben Rennen veranstaltet im Gravel-Bereich, was ja auch sehr umstritten ist. Wie siehst du das? Ist das eine gute Entwicklung?
Nein, mir ist das sowas von scheißegal, was UCI oder BDR, das ist mir sowas von egal. Sollen sie doch machen. Und es ist doch, ich finde es einfach geil, wenn es neue Rennen gibt. In Amerika ist ja auch wieder die Gravel-Szene riesig. Die haben uns 2015, hat uns Bombtrack mal Gravel-Bikes gegeben. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wo jetzt der Unterschied zum Cyclocrosser sein soll. Ich habe das mir irgendwie angeguckt, also wo ist denn jetzt der Unterschied? Und dann sind wir nach Island gefahren, haben das ausprobiert, und damals waren die Gravel-Bikes auch noch nicht so wie so ein Rennrad geschnitten, sondern ich hatte das Gefühl, auch ein bisschen kürzer, und irgendwie, man hatte gar nicht dieses Touring-Gefühl. Bikepacken gab es eh nicht. Das war alles nur, sind wir mit Rucksack gefahren. Aber diese ganze Umarmung der Industrie, die du nennst, das ist mir völlig egal. Ich finde es einfach saugeil, wenn es wieder viele coole kleine Underground-Rennen gibt, und das machen sau viele Leute, die auch inspiriert sind manchmal durch uns, die gesagt haben, wir haben gesehen, was ihr macht. Ich mache jetzt letztens hatten wir einen in Österreich, der gesagt hat, ich mache jetzt auch einfach hier meine Gravel-Rennen. Aber da musst du schon wieder in Österreich aufpassen, weil da gibt es so Forstwege, wenn du die befährst, kriegst du 25.000 Euro Strafe. Also das sind alles so Sachen, aber das war ihm dann egal, hat er trotzdem gemacht. Und das ist eigentlich das, was mich viel mehr interessiert und viel mehr anturnt, als wenn jetzt irgendwie die sagen, es gibt jetzt hier eine Gravel-Weltmeisterschaft oder so, wen interessiert das? Also.
Olli, wirst du dir das angucken, Gravel-Weltmeisterschaft? Du hast ja selbst ein Gravel-Bike auch, oder?
Ja, wenn ich da jemanden habe, den ich betreue, gucke ich es mir an, aber weiß ich nicht, muss man das Format erstmal angucken. Also ich habe jetzt auch Fahrer, die überlegen, das professionell zu machen. Also zu gucken, was gibt's da an Startgeld, kann ich davon leben? Die Leute, die ich betreue, die machen das hauptberuflich, und momentan ist es noch nicht der Schritt zu sagen, ich mache nur noch Gravel hauptberuflich. Das wird aber kommen, wenn es so weitergeht, ja.
Also in den USA gibt es ja schon zumindest eine Handvoll.
Genau. Ja, ja.
Deutschland, Paul Voss halt, ja, der das versucht.
Ich betreue ja den Marcel Meisen, das ist auch kein Geheimnis. Und der könnte sicherlich mit seiner Performance da gut fahren und von leben. Nur der ist halt total auf Cyclocross geeicht. Der hat keinen Bock, Gravel zu fahren momentan. Ja, und ich muss auch sagen, ich verfolge ja die Cyclocross-Serie. Es gibt nichts Geileres als Cyclocross-Rennen in Belgien zu gucken. Ja. Eine Stunde Vollgas, Männer, Frauen, alles, das macht total Spaß zu gucken. Da sind 40.000 Leute. Ja, also das gibt's hier auch nicht.
Gibt's eine Professionalisierung in der Underground-Race-Szene? Also Olli, gibt's Leute, die bei dir hier aufschlagen und sagen, boah, ich fahre da diese Fixed-Gear-Rennen?
Nix, da habe ich nichts mehr. Also da ist keiner, der irgendeine Performance verbessert oder also auch vom Training. Also ich habe jetzt noch nie einen gehabt, der jetzt eine Optimierung des Trainings haben wollte. Also habe ich zumindest keinen Kontakt.
Also es ist so, dass die Leute, die bei uns gewinnen oder die größeren Fixierern gewinnen, das sind absolute Granaten, und die kommen eigentlich auch nicht nur, die fahren halt nicht nur Fixie, sondern die fahren natürlich auch vor allem ganz, ganz starke Fahrer. Da gibt es Deutsche, gibt es Italiener, gibt es Franzosen, gibt es Amerikaner, die das fahren, wo auch viele dann im Gravel-Bereich jetzt gelandet sind. Die landen bei anderen Ollis. Wir haben ja hier auch Trainingswissenschaftler in Hamburg, die auch dann Leute betreuen, die halt auch Road und Fixed fahren. Das ist aber eher so ein Punkt. Das Marcel Meisen kenne ich auch gut, also liebste Grüße. Und der ist auch ganz interessant. Der hätte dir von Red Race erzählen können. Aber der wäre eigentlich auch so ein Kandidat, wenn die Cyclocross-Karriere vorbei ist, und dann sagt, ich tue mir nochmal so Gravel-Rennen an, weil der die Power natürlich hat. Aber die Professionalisierung, die gab es bei der Fixie-Szene. So 2017, 18 zur absoluten Höchstzeit, da hatten wir 800 Leute bei einem Straßenrennen, 42 Kilometer. Und da gab es dann richtig auch mit da kamen die mit Masseuren an und wirklich Teambeklebung aus Italien, vor allen Dingen die Italiener und Franzosen waren da immer ganz vorne dabei. Und natürlich in Amerika ist es auch ein Riesending gewesen, weil da die Crit-Szene ja generell auch einfach so riesig ist und der Sprung dann einfach das Ding ohne Bremsen zu fahren, war dann relativ kurz. Aber beim Gravel wird es eine schnellere Professionalisierung geben, weil die Industrie natürlich einfach dahinter steht. Und die Gravel-Bikes sehen wir ja auch. Also da in unseren Laden kommen jeden Tag 20 Leute rein, die ein Gravel-Bike kaufen wollen. Und keiner, der ein Fixie kaufen will.
Ja, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, was Radrennen eigentlich so langweilig macht. Was müsste denn passieren bei den Profirennen oder an Neuerungen passieren, damit du dir ein Profirennen anschaust? Wie müsste das aussehen?
Es ist faszinierend, die Zusammenfassung, die gucke ich. Eigentlich fast jedes Rennen ziehe ich mir abends bei YouTube, ich bin YouTube-süchtig, ziehe ich mir abends dann die Zusammenfassung rein und die 5 Minuten kannst du dir auch super geil geben. Und wenn Pogacar gegen Vingegaard fährt und das, ich habe gerade überlegt, dass das spannendste Ding war, das, da muss er einmal einbrechen und so. Das war schon alles super spannend und super geil. Wir sind bei der Tour de France 2017 Teile der Routen abgefahren als Team und sind immer, haben das so ein bisschen gecrashed und haben zwischen der Werbekarawane, haben wir uns dann dahinter gehängt und haben quasi dann, sind Teile der Strecke den Berg hochgefahren und die Zuschauer dachten dann immer, dass wir schon die Ausreißergruppe wären und sind dann immer schon mit Bengalos so komplett eskaliert. Und wir haben dann, weil wir alle auch so ein Kit an hatten, dachten die wirklich, wir sind jetzt die Ausreißer. Das hat super Spaß gemacht. Dann ist uns aber auch aufgefallen, dass die Tour de France und auch beim Giro, ist es uns jetzt auch aufgefallen, weil wir mit den Italienern so viel zu tun haben, das sind eigentlich Konjunkturprogramme für die Straßen der Franzosen und Italiener. Die Straßen werden ausgebessert, feinster Flüsterasphalt. Und natürlich im Fernsehen gibt es einen Grund, warum es 250 Kilometer sind und nicht 50, weil die Gemeinden, die ganzen Gegenden sich natürlich im Fernsehen zu bester Zeit längst möglich präsentieren wollen. Da fliegt der Hubschrauber übers Feld drüber und sagen die Leute, ach, wie schön ist die Toskana, da will ich auch mal hin. Dann kriegt die ASO dafür Millionen in den Arsch gesteckt und für die Fernsehrechte auch. Das heißt, die haben da gar keinen Sinn, dass die Fernsehzeit kürzer wird. Die haben es bei der Tour ja schon mal versucht, einfach 60 Kilometer Etappe, dann ist das für alle auch auf einmal super spannend. Das heißt also, wie ein Ausscheidungsfahren, machst du 40, machst du 60 Kilometer, flach dann den Berg rein, dann würde es auf einmal auch viel spannender werden. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ein Fußballspiel nur 30 Minuten gehen würde. Das wäre auf einmal auch komprimiert und super spannend. Und natürlich sind die Bergetappen oft super geil, aber du müsstest halt einfach beim Radsport eine ganze, ganze Menge machen. Beim Profiradsport finde ich einfach die Etappenlänge ist einfach Quatsch. Das guckt sich kein Mensch an.
Da gab es ja schon irgendwie Ansätze. Ne? Etappen wurden verkürzt, weiß nicht, der Funk wurde mal gestrichen. Also weiß nicht, ganz konkret, was wären so deine Ideen? Gut, Etappen, irgendwann kann man sie nicht mehr kürzer machen. Ist für die Fahrer auch ziemlich kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hast du so eine 110 Kilometer Bergetappe, rechnest dir die Fahrzeit des Siegers aus und weißt, okay, ich habe heute 12% Karenzzeit und merkst, selbst an einem ganz, ganz guten Tag wird das richtig eng heute. Da helfen einem ja die langen Etappen auch mal. Nee, also das ist für die Fahrer nicht immer schön, aber klar, man will ja nicht, dass der Sport langweilig wird, sondern was wären so die Sachen, die Neuerungen, die passieren müssten?
Der Profi-Radsport ist auch wirklich fast eine eigene Sportart. Das hat eigentlich mit den Leuten, die nachkommen, die das vielleicht jetzt auch hier hören und sagen, wie geil wäre, wenn ich mal Rad fahre. Ich habe gemerkt, dass wir noch so viel machen konnten. Bei Mädels meldet eine Freundin an, du kannst umsonst starten. 2 für 1. Also wie wir Frauen überhaupt in den Radsport bringen, wie wir Leute, Männer auch in den Radsport bringen, haben wir jahrelang, auch vielleicht zu der Anfangsfrage, was war ein Fehler, den ihr gemacht habt, sind wir jahrelang auch über die Preise, also es gab nie Preisgeld, aber bei Red Race gab es immer gleiche Preise für Männer, Frauen. Wir haben fetteste Preise rausgehauen von Oakley, von Gore, von Canyon, von Ditty Swiss und die Leute hat das trotzdem nicht gezogen. Dann haben wir gemerkt, jetzt kommt Gravel und auf einmal kommen die Leute wie von selbst, weil Gravel einfach viel weniger kompetitiv ist und die Leute einfach auch die gleiche Racing-Time haben wollen, die alle haben. Das heißt also, wir sagen immer bei Red Race, wenn du für die Tour de France 96 Stunden brauchst als Beispiel und der Gewinner braucht nur 48, der oder diejenige, die das Doppelte gebraucht hat, hat doppelten Spaß gehabt, weil sie länger gebraucht hat. Und ich glaube, du müsstest so das Beste vom Profitum quasi nehmen und den Leuten da draußen, die einfach so fahren wollen, auch ermöglichen. Und dazu gehören auch coole kleine Rennen, die geil organisiert sind, aber da hört es ja schon auf, weil wir mit den Rennen würden auch nichts verdienen. Das ist wirklich nur Sponsoren und unser Gesamtkonstrukt, weil mit so einem Last Man Standing, die ganze Produktion da in Berlin in so einer Halle kostet, glaube ich, 30.000, 40.000 Euro und da ist noch nicht die Live-Übertragung drin. Und das kriegen wir eigentlich nur raus, weil die Leute für 25.000 Euro Bier saufen, hinterher auf der Aftershow-Party. und das ist nicht, wir nehmen ja von den Leuten 39 Euro. Also die Frage ist super schwer. Ich glaube, Radsport wird nie per se der Sport sein, der auf einmal super spannend ist. Da kannst du machen, was du willst. Ich glaube auch dieses ganze Digitale, Swift und so weiter, das ist noch schwieriger zu gucken als Bahnradsport. Das rafft ja kein Mensch mehr. Und dann hast du so Avatare, die du anfeuerst. Also das ist auch super schwierig. Das heißt, und ich sage jetzt auch nicht, dass das Last Man Standing die Weisheit mit Löffeln ist. Ich sage einfach nur, Radsport ist mega geil. Für die Leute, die das fahren, ist es super. Du musst denen Racing Time geben, du musst die ernst nehmen, du musst die Bedürfnisse haben. Und wenn die einen Plastikbeutel kriegen und Startnummer drin ist und nur Werbemüll und du nimmst sie nicht ernst und willst einfach nur 150 Euro haben, dass sie 10 Kilometer geradeaus fahren, dann muss man sich nicht wundern. Aber das wird jetzt nie der fernsehtauglichste Sport sein. Und der Profi-Radsport ist super geil zu gucken in seinen Momenten, aber so ähnlich geht es mir mittlerweile auch, wenn ich Bayern gegen Barcelona gucke, dann gucke ich auch nur die Zusammenfassung, weil was interessiert mich das Mittelfeldgeschiebe 60 Minuten lang. Die Zuschauer wollen unterhalten werden, das Leben wird immer schnelllebiger und da muss sich der Sport, glaube ich, auch ein Stück weit anpassen.
Glaubst du nicht, dass ihr auch vom Profisport im Prinzip profitiert habt? Weil ich sag mal, wie viele Leute stehen bei euch beim Rennen an der Startlinie, wenn es keinen Profi-Radsport gäbe? Also wie viele wären überhaupt darauf gekommen, Rad zu fahren? Dass sich das dann in eine andere Richtung entwickelt und die sagen, boah, ja, eigentlich ist mir das, was ich da gesehen habe, doch eine Nummer zu langweilig. Steht ja auf einer anderen Seite. Aber dass man vielleicht sagt, okay, Profi-Radsport hat irgendwo seine Berechtigung dadurch, dass er Leute inspiriert.
Auf jeden Fall. Sehe ich hundertprozentig auch so. Die Profis inspirieren Leute, das ist ganz klar, weil da gibt es eine Schnelligkeit, eine Stärke, eine Attraktivität, das ist super klar. Ich kann jetzt nur noch mal ein Beispiel aus meiner wirklich ganz hands-on Erfahrung mit Rad Race bringen. Wir haben beim Veloton in Berlin, so hieß diese Radserie, bevor es dann Velo City wurde, da bist du bestimmt auch schon mal mitgefahren, gab es dann ein Profirennen und das haben die eingestampft, weil die gesagt haben, das bringt uns im Prinzip überhaupt nichts. Da stehen genauso viele, die Familien der jeder Männer und jeder Frauen stehen da genauso rum, ob jetzt die Profis da fahren oder nicht, das ist eigentlich nur zusätzlicher Stress. Dann haben die das gestrichen, 100.000 Euro weniger Kosten, klar, ein bisschen weniger TV-Time, aber am Ende, die Leute, die da vor Ort hingekommen sind, das waren genauso viele, ob da jetzt Profi-Radsport ist oder nicht. Berlin ist ja immer noch so ein Pflaster. Ein zweites Beispiel ist das Berliner Sechstagerennen, dass wir uns auch oft angeguckt haben und das ist für mich, in Münster heißt das Europas große Kegelparty, da kommen die Leute hin nur zum Saufen und nicht, weil der Sport so geil ist. Und ich fand es halt faszinierend, auf so einer Steilkurve Rad zu fahren. Das war das erste Mal, dass ich das mir außerhalb von Hamburg-Stellingen angeguckt habe. Aber das Format Madison oder selbst Kairin ist ja noch ein bisschen besser zu verstehen. Die Bahnradformate sind halt alle am Ende super, super schwer zu verstehen. Dann haben wir das Last Man Standing gemacht ein paar Jahre. Da steht neben mir auf der Kartbahn in Berlin nur Tätowierte und nur irgendwelche Hipster stehen da rum. Das war so 2015, 16, als wir das angefangen haben. Steht da so wirklich so ein Opa auf dem Krückstock neben mir, weiße Haare, gefühlt 100 Jahre alt und sagt so, du hast es doch gerade moderiert. Ich wollte nur mal sagen, ich habe Gänsehaut, so war das Sechstagerennen in den 50er Jahren. Genauso wie er das hier gerade macht. Und das war halt so ein Riesenkompliment, weil er gesagt hat, das ist halt hier ehrlich, die Leute kommen hier hin wegen dem Fahrrad und nicht wegen des Saufens. Und beim Sechstagerennen kann ich mir das nicht mehr angucken, diese Zirkusveranstaltung. Und das war für mich halt super, super cool, dass irgendwie so das gewürdigt wird von Leuten, die halt auch den Unterschied kennen. Und trotzdem, der Profi-Radsport, wir sind fasziniert davon, wir gucken das selber. Der Mate, von dem ich dich grüßen soll, der wusste sofort, Gerald Ciolek 2013 hat er gegen Cancellara Mailand Sanremo gewonnen. Der ist total inspiriert davon und ganz viele andere auch. Ich sehe einfach nur, die Masse ist es meiner Meinung nach nicht. Und die kommt auch nicht durch Profi-Radsport zum Rad, sondern es sagt eher einer, guck mal, wie geil ist das, wie Olli bei mir. Bestes Beispiel, Digga, du musst mal Fahrrad fahren.
Das glaube ich auch. Also gerade so in den letzten 2-3 Jahren, also in den Corona-Jahren sind viele zum Rennrad gekommen, die diesen Profi-Radsport-Hintergrund gar nicht haben, die keine Radrennen sich angucken. Weil ich glaube, man muss echt auch nochmal unterscheiden. Ne? Das ist eine sehr deutsche Diskussion. In Deutschland liegt der Marktanteil des Rennrads bei 5%. In Belgien und Holland ist der Marktanteil 15-20%. Das ist das, was der Olli eben meinte, ne? Bei den Cross-Rennen in Belgien, krasse Party, 30.000, 40.000 Leute. Und in Deutschland ist tote Hose, gebe ich dir recht. Ne? Also das ist schon, glaube ich, auch eine sehr deutsche Diskussion oder es ist vielleicht ein deutsches Problem. Und hinzu kommt ja in Deutschland auch, dass viele Rennen existieren einfach nicht mehr. Ne? Die großen Rundfahrten, Gerald, als du angefangen hast, gab es wahrscheinlich noch die Bayern-Rundfahrt und die Thüringen-Rundfahrt, whatever. Die gibt es alle nicht mehr.
Ja, ja, das hatten wir ja eingangs schon. Ne? Das ist wahrscheinlich, also ich gebe Ingo dahingehend recht, dass der Radsport wäre wahrscheinlich interessanter zu machen, aber du wirst niemals eine interessante Flachetappe hinbekommen. Ne? Das ist der eine Grund, warum vielleicht hier und da ein paar Rennen wegfallen, und der andere Grund, oder der wesentlich größere Grund, sind einfach die alle Dopingskandale nach 2006. Ne? Ich meine, sowas passiert auch nicht bei irgendwelchen Underground Red Race Fixed-Gear-Rennen. Das war halt ein Problem des Profiradsports, ne? Oder des Profisports generell. Und ja, deswegen ist da halt auch so viel zusammengebrochen.
Ne? Naja, das ist schon auch ein Problem der Jedermann-Szene, ne? Also beim Ötztaler, whatever, da gab es ja auch schon diverse Fälle von den Siegern, die da sich zumindest sehr auffällig verhalten haben.
In der Fixed-Gear-Szene gab es auch 2017, 18 in dieser Höchstphase zum Thema Professionalisierung, gab es auch Dopingfälle von wirklich prominenten in unserer Szene Fällen, wo die Gewinner vom Red Race gedopt waren, wo wir die halt im Nachhinein nur sperren konnten. Wir machen ja keine Dopingtests, aber im Nachhinein kam das halt raus. Und da ist halt schon klar gewesen, ich nehme jetzt auch noch mal ein Beispiel, wir haben hier in Hamburg wirklich auch eine ganz gute Straßenradszene gehabt in den letzten Jahren. Aber wenn du das gewonnen hast, dann steht da null Fotograf. Wenn du ein Red Race gewinnst, stehen da 25 Fotografen aus ganz Europa. Und das hat schon dazu geführt, dass bei den Rennen, die wir machen und die teils andere Fixed-Gear-Veranstalter gemacht haben, oder jetzt beim Gravel, da ist das Licht da viel eher drauf. Die Doping-Geschichte würde ich auch sagen, jetzt kann ich nur auch von meiner Brille sprechen, das hat mich fasziniert, dass es das gibt, aber das hat mich jetzt natürlich nicht davon abgehalten, dass ich Olli gesagt habe, will ich nicht haben, das Rad, weil da wurde dann war doch mal irgendeiner gedopt. Das war mir scheißegal. Und ein Kumpel von mir aus Hamburg, Ole Zeisler, der war jetzt hier bei Lance Armstrong, der hat diese Doku gemacht über Jan Ulrich, Being Jan Ulrich. Und die habe ich mit Faszination geguckt. Und das ist ja auch für mich Radsportler eine unfassbar gute Dokumentation einfach. Also die ist genauso geil wie dieses Ding mit, wie heißt er, den Red Bull-Athleten, diesen Skiläufer, den die jetzt zum Profi gemacht haben, beim Bora-Team. Tony Palzer, genau. Das musst du dir unbedingt angucken, Olli, falls du noch nicht geguckt hast. So ein Ski-Langläufer, mehr oder weniger, die gesagt haben, du hast so krasse Werte, du bist jetzt hier ein Profi-Radsportler. Dann stellen die den bei der, ich glaube, Tour der Alps, stellen die den ins Profifeld, da sagen die Profis so, wer bist du denn überhaupt? Und er so, ich bin der Toni. Und der ist in seinem ganzen Leben noch nie vorher ein Fahrradrennen gefahren. Das war also sein erstes Rennen. Also,
Ingo, jetzt enttäuscht du mich aber. Und ich dachte, du kommst jetzt auf unsere Podcast-Folge mit Tony Palzer zu sprechen, die wir aufgenommen haben. Ja, der war vor kurzem Gast bei uns.
Hör ich mir sofort an, ich schwöre.
Ist auch sehr hörenswert, muss man dazu sagen. Cooler Typ.
Nochmal zurück auf die Profigeschichten, aber die Einschaltquoten sind ja hervorragend, ne? Also im Ausland, auch in Deutschland. Also das ist super. Also mein Vater hat das immer geliebt, weil er sich dann die Frankreich angucken konnte. Ja, ich konnte mich auch 5 Stunden auf die Couch legen. Ich habe nicht die Zeit, aber wenn ich die Zeit hätte, würde ich mir jedes Rad rein angucken. Ich finde das super spannend.
Du hast halt die Radsport-Sozialisation, die vielleicht...
Ja. Ich glaube auch das, was Ingo meinte, die Leute haben nicht aufgehört, Rad zu fahren, weil es irgendwelche Skandale im Profisport gab. Das hat sie nicht weg vom Radfahren gebracht, aber ein Stück weit weg vom Profiradsport. Und das war auch was... Ich meine, das ist ja zu meiner aktiven Zeit irgendwie, oder zumindest der Nachgang war im Prinzip, als ich ins Profi-Peloton gewechselt bin. Weil diese ganze Diskussion und Aufarbeitung der Thematik habe ich ja mitgemacht. Und da konnte man schon sehen, wie sich die Leute vom Profisport wegentwickelt haben. Das war halt irgendwie 2004, 2003, was auch immer, war es halt noch so, da hast du beim, wenn es das da schon gab, ein Jedermann-Rennen geguckt, die standen alle in irgendwelchen Profitrikots da. Gerold Steiner, Telekom, was auch immer. Und keine Ahnung, 10 Jahre später, die kannten keinen mehr. Also ich habe irgendwelche Radcamps für Alpecin gemacht. Die Leute, die dachten, ich bin ein Gast da oder so. Die hatten mit Profisport überhaupt nichts mehr am Hut. Das hat die gar nicht interessiert. Bei denen war der Star derjenige, der irgendwie letzten Cyclassics 120-Kilometer-Runde gewonnen hat. Ne? Also es war, und ich so, ey, hört mal, ich fahre schneller als der, aber das hat die überhaupt nicht gejuckt. Also.
Ja, das meine ich. Also ich glaube, die Sozialisation, die Olli erfahren hat, da haben wir auch welche, kennen wir welche, da ist es genau so. Die können uns alles erzählen. Ich bin halt wirklich der klassische Fall von Quereinsteiger. Mich hat das fasziniert, aber das war nicht der Grund, was mich da reingezogen hat. Ich habe es halt, zu Hause lief das halt einfach nicht im Fernsehen. Ne? Da lief halt einfach Fußball und dann habe ich halt Fußball geguckt. Aber du warst da wirklich genau in dieser Zeit 2013. Ich weiß noch, John Degenkolb hat Red Race auch ziemlich geil supportet. Der kommt ja da aus dem Taunus Und dann haben wir die Zeit genommen von ihm, die er am Feldberg hatte. Dann konnten die Leute da gegen ihn quasi virtuell fahren. Und auch der Geschke, der hat auch uns geholfen, das ein bisschen anzuschieben. Und da warst du ja genau 2013 in dieser Phase, wo man eigentlich nur dagegen angekämpft hat und erklärt hat, nein, ich dope nicht. Wie mega nervig.
Ich habe bald konkret jetzt einen Dopingfall von meinen Fahrern. Der ist es schwierig. Ich habe einen Schweizer Fahrer, Matthias Flückiger, der ist positiv getestet worden vor der Mountainbiker. Letztes Jahr Silbermedaillengewinner. Und ja, dem geht es momentan nicht gut, psychisch. Aber ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass er gedopt hat. Also es wird ja jetzt auch mal vielleicht aufgearbeitet. Aber es ist schon schwer, damit umzugehen jetzt, auch wenn man den Fahrer kennt und Sympathien hat und den unterstützt hat 10 Jahre und natürlich hofft, dass es dem wieder gut geht irgendwann.
Dir ist wahrscheinlich auch eher egal, ob er gedopt hat oder nicht. Du willst einfach nur, dass es ihm gut geht, ne?
Nee, ich fände es schon nicht okay, wenn er gedopt hat. Aber ich kenne ihn auch als sehr akkurat und ich kann es mir nicht vorstellen. Aber man kann halt auch nie die Hand ins Feuer legen. Schwieriges Thema halt, ne? Und ich bin ja schon tief in der Szene drin, aber ich kriege trotzdem wirklich eigentlich gar nichts mit davon. Sowohl bei den Teams vor Ort im Trainingslager als auch bei den Fahrern, wenn die sich vorbereiten.
Gut, Ingo, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe noch 2, 3 Fragen hier aufgeschrieben. Wir haben eingangs schon besprochen, Red Race wird nächstes Jahr 10 Jahre alt. Was habt ihr euch denn zum Jubiläum vorgenommen?
Richtig 10 Jahre wird Red Race 2024. 2013 haben wir zwar die Facebook-Seite gegründet, aber richtig 10 Jahre werden wir 2024. Und da wollen wir, dass die Tour de France Kolumbien nachholen, weil da sind wir quasi 2 Tage bevor wir und Teammitglieder von uns schon da waren und auch Teilnehmer schon in Bogota waren, kam der weltweite Lockdown und wir haben eigentlich 2 Wochen, 3 Wochen nur versucht, die Teilnehmer zurückzubekommen oder die Teammitglieder. Das war der absolute Horror. Da waren wir auch so knapp 200 Angemeldete und die krasserweise, die meisten Leute, die uns folgen, sind aus Deutschland, dann England und dann kommt direkt Kolumbien. Und wir haben uns da, wir sind ja 2018 dahin gefahren mit so einer ganz coole YouTube-Dokumentation, wie wir versucht haben, dieses Rennen auf die Beine, oder das nicht das Rennen, die Fahrt, das Event auf die Beine zu stellen, was wir da so erlebt haben. Und wir kriegen jetzt gerade in Italien, war wieder viele Leute aus Kolumbien, die dann extra hier hingeflogen sind, um mit uns Fahrrad zu fahren. Das wollen wir 2024 machen. Und dann steht natürlich jetzt noch ein ganz neues Event an, was nächstes Jahr im Allgäu stattfinden wird. Da tun wir uns zusammen mit den Machern vom Allgäu-Triathlon. Das heißt Red Race 120. Die haben es wirklich geschafft, da im Allgäu in Sonthofen 120 Kilometer Straße zu sperren. Das geht nur als Team. Da musst du dich mit Olli und Gerald anmelden. Da könnt ihr ein Dreierteam sein. Man muss mindestens 3 Leute sein, die dritte Zeit zählt. Und dann gibt es ein Mannschaftsbergzeitfahren am Samstag und dann am Sonntag das Red Race 120. Je nachdem, wie gut du Samstag fährst, bist du am Sonntag platziert in der Startaufstellung und dann wird da geballert. Das machen wir dann hoffentlich 2024 zum zweiten Mal.
Mannschaftsbergzeitfahren, wäre das was für uns drei? Also ich würde sagen, das ist die Perversion des Radsports, ja. Ist das. Also ein Mannschaftszeitfahren an sich ist schon schlimm genug, aber dann Mannschaftsbergzeitfahren. Also.
Ja, der Gedanke ist, dass Olli muss euch dann alle anschieben.
Kein Problem.
Wer ist eigentlich der fitteste du immer noch, Gerald, von, ne? Oder? Fährst du noch Fahrrad?
Wenig, tatsächlich. Also
die Grundsubstanz ist gut. Ich glaube, es ist definitiv der stärkste noch.
Kann's an 2 Händen abzählen, glaube ich, wie oft ich dieses Jahr am Rad gesessen habe.
Warum? Weil du bist du geheilt vom Fahrradfahren, weil du dir es schon zu oft gegeben hast, oder?
Ja, also tatsächlich, da muss ich dir wieder recht geben, auch so ein bisschen gelangweilt vom Radfahren. Ne? Also ich jetzt mich irgendwie hier aufs Rennrad setzen und einfach nur raus aus Köln fahren und irgendwie auf den Straßen, wo ich 15 Jahre lang Kilometer abgespult habe, das, weiß nicht, gibt mir nichts mehr. Also da fahre ich dann lieber irgendwie mit meinem Bruder eine kleine Runde durch den Wald oder mal eine 40-Kilometer-Runde ein bisschen zügiger oder brauche halt irgendwie ein Event drumherum, keine Ahnung. Wir buchen uns mal in der Eifel ein und fahren ein Wochenende da irgendwie, da fahre ich dann wieder Straße. Aber na, dieses einfach nur Training fahren, das da drücke ich mich gerne vor.
Aber würdest du dich mit mir und Olli zum Radfahren verabreden, wenn ich das nächste Mal in Köln bin, weil meine Freundin kommt da, würdest du eine Ausnahme machen?
Ja, dann ballern wir aber auch, oder?
Ich bin dabei. Form ist gut gerade.
Ist gut. Ich bin dann wahrscheinlich nicht the last man standing, sondern the first man dropped. Aber gut, können wir gerne machen.
Ne? Ich fände es richtig geil. Und sonst ballern wir durch den Wald, dann bring ich's. Ist egal.
Aber mir fällt gerade ein, ich bin übrigens auch mal ein last man standing Rennen gefahren. Das hat die UCI von euch abgeguckt, glaube ich. Es gab damals, was waren das, 2011, 12 oder so muss das gewesen sein. Na klar, das war vor eurer Zeit sogar. Quebec, Montreal, gibt es immer diese World Tour Rennen. Und die haben im Vorfeld, also Samstag, bevor das World Tour Rennen sonntags war, haben sie ein Dropout Race gemacht. Sie haben immer drei Mann gegeneinander, Kilometer oder ein Kilometer, 500 Meter Straße runter, 180 Grad Wende und dann wieder rauf, um Ziel. Nur die ersten beiden kommen weiter. Und das war eigentlich ganz witzig, weil ich hatte Fabian Wegmann neben mir stehen. Und der dritte im Bunde war ein Kanadier, der sich über so Vorrunden qualifiziert hat, also ein Amateur. Und der stand da halt irgendwie schon beide Arme bandagiert, weil er halt vorher in den Runden schon alles riskiert hat wahrscheinlich. War aber der Gewinner dieser Vorrunden, ne? Und Fabian nur so wusste halt, gut, im Sprint habe ich wahrscheinlich eh die Nase vorn. Sagte, ey Gerald, ich kann hier nicht in der ersten Runde rausfliegen. Das ist peinlich. Also ich muss mindestens eine Runde weiterkommen. Ja, dann haben wir uns da irgendwie so kurz zweimal zugezwinkert und den halt nach Strich und Faden verschaukelt. Also Fabian hat direkt von der Startrampe runter attackiert, ist losgefahren. Und dieser Kanadier guckt mich halt an, so nach dem Motto, ja, was machen wir jetzt? Und ich dachte, gut, ist mir doch egal, keine Ahnung. Und der hat sich dermaßen verarschen lassen, dass er dann wirklich irgendwie diesen Kilometer quasi von vorne gefahren ist, was halt vollkommener Schwachsinn war, weil es ging ja nur noch um den zweiten Platz. So, und ich bin dann am Ende locker vorbeigefahren. Nee, war ganz witzig.
Geil. Also Fabian Wegmann natürlich als alter Münzeraner, der Bruder ist immer mit meinem Bruder im Leichtathletikverein gewesen. Und wir haben uns, Fabian ist immer besoffen zu den Rennen gekommen, hat immer alles gewonnen bei den Laufevents. Und mein Bruder immer so, das gibt's nicht. Ich trainiere fünfmal die Woche. Der kommt nie zum Training, gewinnt immer. Mein Bruder ist mittlerweile Kardiologe. Wir haben uns letztens mal darüber unterhalten. Er hat gesagt, ja gut, die Wegmanns waren einfach genetisch bevorteilt. Deswegen haben die schon beim Laufen alles gewonnen. Man sieht ja, dass es gibt ja auch die Hammer Series. Da haben die ja auch schon viel versucht, so in dieser Richtung, dass die UCI auch irgendwie so geile, kurze Formate macht. Das, was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich mega geil. Das hieß bei uns Red Race Battle. Mhm. Das haben wir bei den Cycle Classics immer im Vorprogramm gemacht. Bei der Mönckebergstraße am Samstag sind schon 20.000 Leute, die zum H&M einkaufen gehen. Und dann haben wir einfach so ein Sprintformat gemacht, 120 Meter. Das war richtig, richtig geil. Marcel Wüst ist da auch schon mitgefahren. So irgendwie Leute, die da irgendwie bei den Cycle Classics waren und so. Es gibt Möglichkeiten und Wege, das schon TV-tauglich zu machen. Aber interessante Story.
Okay, also wir haben jetzt schon gehört, was ihr plant dann auch demnächst hier mal in Köln ballern, sehr gerne. Du hast mal den Plan skizziert, Red Race in Richtung Agentur auszubauen. Also dass ihr zum Beispiel Rennen für andere veranstaltet, Filme für andere Radsportveranstalter produziert. Ist das eigentlich umgesetzt worden? Habt ihr das gemacht?
Wir machen viele Auftragsarbeiten, ist jetzt aber für den Podcast mega langweilig. Das ist im Prinzip einfach, dass viele Brands kommen und sagen, fotografiert, filmt mal so in eurem Style und wir wollen das für Werbung nutzen. Das machen wir aber jetzt mittlerweile eigentlich auch nur noch für unsere Partner. Also für Canyon haben wir jetzt das neue Ultimate fotografiert. Das machen wir, aber wir wollen jetzt nie eine Agentur sein, sondern und uns auch nicht irgendwie verarschen lassen von den Kunden, so wie ich das aus der Werbevergangenheit halt kenne, weil da diskutierst du halt einfach wirklich auch mit Leuten, die keine Ahnung von nix haben. Haben wir auch nicht, aber wir wollen auch jetzt nicht das Geld nur mit sowas machen, sondern irgendwie versuchen, uns das aus möglichen verschiedenen Bereichen, vielen verschiedenen möglichen Bereichen zusammenzukratzen. Und wir haben schon viele Anfragen gehabt und auch Sponsoranfragen, hier Versicherung XY, wir geben euch 100.000 Euro und ein Jahr sind wir dann euer Sponsor. Das haben wir immer abgelehnt, weil wir genau wussten, wenn wir dann irgendwie das Allianz Red Race sind, dann nach einem Jahr nimmt uns da keiner mehr ernst. Dann lieber nochmal von unseren Ersparnissen leben und eigentlich hat sich das über die Langfristigkeit jetzt auch ausgezahlt. Also werden jetzt nie Millionäre damit, aber können davon leben und sind eigentlich ganz happy, dass jetzt der Mainstream sozusagen auch in den Laden kommt. In Hamburg, da kommt ja alles rein. Da kommen die Leute hauptsächlich wegen Canyon, nicht wegen Red Race.
Okay. Und ein weiteres Projekt, was du mal skizziert hast, das Red Pack Tour de France Pro Team zu gründen. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gemacht. Falls ihr das machen würdet, wer würde da mitfahren und wer nicht?
Also Olli auf jeden Fall wäre Teamchef, ist schon mal klar.
Gut.
Das haben wir wirklich mal gesagt. Das ist eine krasse Frage und Respekt für diese Rechercheleistung. Weil der Traum, am Anfang hatten wir da viele, haben wir gesagt, eigentlich müssten wir mit dem Red Pack so weit gehen, dass man sagt, irgendwann sind wir ein Tour de France Team. Das ist aber deswegen gestorben, weil das auch bei keinem von uns so verfangen ist, dass wir da landen wollen. Weil ich finde die Toni-Palzer-Doku, und ich werde mir auf jeden Fall den Podcast anhören, Shame on me, Ich habe, wie gesagt, nur die Folge mit Janine gehört und bin einfach aber auch für Tipps dankbar, was ich hören soll und gucken soll. Bei dem Palzer hat es auch nochmal gezeigt, dass das ist nicht die Welt, wo ich mich sehe und auch uns nicht sehe, ein Profiteam zu machen. Das ist so, wie Gerhard jetzt gerade sagt, er kann dem nichts abgewinnen, jetzt aufs Rennrad zu gehen und 50 Kilometer gegen Wind alleine zu fahren. Dem kann ich jetzt nichts abzugewinnen, in diesem Zirkus zu sein. Das fände ich noch nicht mal jetzt mehr super spannend. Also das sind andere Sachen, die ich gerne erleben will, aber nicht jetzt wie morgens aufstehen, was höre, jetzt muss Gerhard erzählen. Aber da habe ich gar keine Faszination irgendwie.
Nee, Olli, jetzt ja hier vernetzt in der Szene. Was wäre denn dein Dream Red Pack Tour de France Team? Die coolsten Säue des Pelotons. Wen würdest du da nominieren?
Jetzt aktuell, da muss man mal gucken, wer gut fährt. Und wer
frei. Nee, können ja auch ehemalige sein. Weiß nicht, ich würde mal auf jeden Fall.
Gerald wäre meine Nummer 1. Ne? Was soll ich dazu sagen? Ne?
Ich würde Wiggins, glaube ich, in den Raum schmeißen. Aber auch in der Form, wie er jetzt ist.
Ich würde Wiggins nur nehmen, wenn er noch schlechter ist. Ne? Also ist er nicht schlecht, aber ich würde ihm deutlich mehr Geld bezahlen als bei Israel jetzt. Also ich würde ihn noch besser bezahlen. Ich würde die besten Verträge mit den Fahrern aushandeln, ne? Wenn wir einen Sponsor haben.
Eher ein Frauenteam oder ein Männerteam, Olli?
Ich bin ja momentan auf Frauen, weil ich so viele Profifrauen mache. Momentan beides. Ja. Beides. Ich habe vielleicht ein neues Team und die haben Männer und Frauen. Mal gucken, ja. Sonst ist noch nicht spruchreif, aber ja.
Kann man noch nicht mehr zu sagen. Ja.
Also in meinem Pro-Team wären Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Sonny Cobrelli und Pidcock schon mal auf jeden Fall.
Okay, hast du das Geld dann dafür, um die zu bezahlen?
Ja, das gibt Gerald mir, der ist doch reich. Der war
stimmt, der ist super reich, der ist super reich. Ne?
Da erkläre ich den Leuten auch immer so, nee, ich bin Rad gefahren, ich habe nicht Fußball gespielt, der Unterschied.
Okay, Ingo, sonst musst du nochmal deine Friends da anpumpen, ob die nochmal nachschießen können, Geld für das Pro-Team.
Genau, sag mal Bescheid, wenn er die nächste Bierrunde im, wie hieß es, Münsteraner Keller, Bar, genau, dann komme ich mal vorbei und gehe auch mal mit dem Hut rum.
Alles klar. Ingo, tausend Dank für das Interview, alles Gute fürs Red Race und bis bald.
Ja. Hey, vielen Dank euch.
Wir sehen uns. Ciao.
Danke dir. Ciao. Tschüss.